Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Jürgen Fischer. Für alle, die nicht wissen, was heute passiert, jetzt eine Predigt. Die baut auf einem Bibelleseplan. Wir lesen als Gemeinde durchs Neue Testament. Und deswegen gibt es sonntags bei uns immer Predigten, die da andocken. Hast du die zweite Folie auch noch? Das heißt, ihr könnt euch den Text des Bibelleseplans vorlesen lassen, beziehungsweise ihr könnt unseren Chatbot fragen, wo wir gerade sind. Und wenn ihr dann noch Fragen zum Text habt, könnt ihr ihm auch gleich die Fragen stellen. Das ist die kleine süße Schwester von Bibel.chat, für alle, die wissen wollen, was der kann oder nicht kann. So, und jetzt an der Stelle, als ich sah, was ich heute predigen darf, einfach der Hammer. Ich dachte, was für ein Geschenk. Ich darf den Einstieg machen in den Römerbrief. Irre, oder? Also alle die deine Lesung heute Morgen schon gehört haben, die wussten das natürlich. Für alle Erstleser, wenn ihr dabei seid, Römerbrief, der Brief wird euch gnadenlos überfordern, okay? Das kann ich euch jetzt schon versprechen, ihr werdet eine spannende Woche haben. Trotzdem freut euch drauf, nehmt mit, was ihr versteht und glaubt daran, dass ihr dieses Buch den Rest eures Lebens studieren könnt. Das ist wirklich so. Und dabei geht es im Römerbrief um einen Brief, der Paulus an die Gemeinde in Rom, aber ausnahmsweise keine Krisenintervention wie Galaterbrief oder die Korintherbriefe, sondern Paulus setzt sich hin, etwa im Jahr 57 nach Christus, hat seinen Sekretär dabei, den Tertius, und schreibt den Gemeinden in Rom einen Brief, weil er merkt, in der Gemeinde, da gibt es ein bisschen Spannungen, da würde er gern was zu sagen, dann möchte er sich vorstellen und das Ganze ist vorbereitend, um diese Gemeinde als Stützpunkt zu nehmen, um von da aus nach Spanien einen ganz neuen Missionszweig zu eröffnen. Also er sieht die große Gemeinde in Rom, die er nicht gegründet hat, die er persönlich nicht kennt, die er aber als Stützpunkt braucht und wo es jetzt ein bisschen kruschelt. Frage, warum kruschelt das bei denen? Naja, 57 nach Christus ist, wie gesagt, etwa dieser Brief geschrieben worden. 8 Jahre vorher, 49 nach Christus, passiert in Rom etwas sehr Dramatisches. Alle Juden werden ausgewiesen. Und weil die Römer nicht groß unterschieden haben zwischen Juden, Christen und richtigen Juden, sind halt alle Christen, die damals in Rom waren, mit jüdischen Wurzeln, sprich alle die, die in Rom die Gemeinde aufgebaut haben, die sind einfach mal ausgewiesen worden. Und 5 Jahre später, 54 nach Christus, da kommt Nero an die Macht, neuer Kaiser, neue Regeln, dürfen die wieder zurückkommen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, du hast eine Gemeinde, die wird von Judenchristen aufgebaut, die werden dann mal einfach rausgeschmissen. 5 Jahre machen die Heidenchristen, was sie wollen, und dann kommen die Gründungsväter wieder. Und in diese Situation, wo man jetzt so ein bisschen überlegen muss, wie passt denn das, kommt der Römerbrief. Ich möchte heute mit euch die ersten 17 Verse anschauen und möchte euch ermutigen, in Zukunft eine Bibel mitzubringen. Also Bibel, das ist ein Buch. Habe ich hier vorne. Bitte bringt eure Bibel mit. Warum? Ich möchte, dass wir wieder eine Gemeinde werden, wo man mitliest. Okay? Also ganze Bibeln, zumindest das Neue Testament, die gibt es ganz klein. Also für alle die sagen, das ist mir zu schwer, bringt eure Bibeln mit. Das lohnt sich, wenn man Predigten, die über die Bibel gehen und vor allem jetzt durch unseren Bibelleseplan, wenn man was anschaut, wenn man was reinschreibt, wenn man was anstreichen kann, von mir aus, wenn man so an die Seite noch ein Smiley machen kann, das ist so viel mehr. Wir sind eine Buchreligion, also bitte traut euch, was mitzubringen. Ich predige die nächsten 3 Predigten, bringt eine Bibel mit, ihr werdet sie brauchen. Ich werde euch keinen Text anwerfen, okay? Ich werde euch entweder dazu erziehen, eure Bibel mitzubringen oder aber ihr könnt sehen, wo ihr bleibt, weil es ist ja ihr seid, also versteht ihr, ich will, muss euch ja nicht erziehen, ihr wollt was lernen, nicht ich. Ich weiß das schon, ihr habt das geschrieben, okay? So, bevor wir uns die ersten 17 Verse anschauen, Folgendes. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass es in der gesamten Kirchengeschichte wahrscheinlich kein biblisches Buch gibt, was mehr Einfluss auf die Entwicklung der Kirche, also der christlichen Kirche und auch auf die Weltgeschichte genommen hat als der Römerbrief. Also kein biblisches Buch. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Paulus im Römerbrief die Grundlagen des Evangeliums präsentiert. Ich habe euch nur ein Beispiel, und ich hätte mehr nehmen können, mitgebracht. Martin Luther. Durch das Studium von Römer 1, Vers 17, erkennt Martin Luther, dass Glauben etwas ist, ja, was rechtfertigt. Also dass Rechtfertigung nicht daher kommt, dass ich mich möglichst perfekt anstrenge, sondern Rechtfertigung kommt aus Glauben. Und er erkennt diese Rechtfertigung aus Glauben als den Kern des Evangeliums und stößt die Reformation an. Und dann, ich habe das zu Hause, so eine alte Lutherbibel zu Hause mit den Vorreden von Luther zu den einzelnen biblischen Büchern. Ich kann nicht anders als euch eine kleine Passage von dem, was Luther zum Römerbrief sagt, vorlesen. Weil ich glaube, dann versteht ihr, warum ich möchte, dass ihr eine Bibel mitbringt. Okay? Also da schreibt Luther in der Lutherbibel, also in der deutschen Übersetzung der Bibel, am Anfang vor dem Römerbrief Folgendes. Diese Epistel, also dieser Brief, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium. Und jetzt hört zu. Sie ist wohl würdig und wert, dass ein Christenmensch sie nicht allein Wort für Wort auswendig wisse, sondern auch täglich damit umgehe, als mit dem täglichen Brot der Seele. Denn sie kann nimmer zu viel oder zu wohl gelesen oder betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, desto köstlicher wird sie und desto besser schmeckt sie. Ich weiß noch, ich habe vor Jahren das erste Mal gelesen und ich dachte mir, boah, was für eine geile Zeit, dass man sowas noch sagen kann. Lernt ihn auswendig, nicht bringt eure Bibel in Gott, lernt das Ding auswendig und lest jeden Tag drin. Also was für ein Niveau von Buchreligion hier vorausgesetzt wird, das ist einfach der Hammer. Und ich kann selber nicht gut auswendig lernen, also fühl dich da jetzt nicht zu sehr angesprochen, sondern nimm die Idee mit, dieses täglich sich mit so einem Text zu beschäftigen und ihn wirklich so gut auswendig zu wissen, dass wenn ich dich jetzt aufrufen würde, komm nach vorne, erklär uns mal den Römerbrief, du sagst, ja klar, mach ich mal, kein Problem, kann ich, ja. Also das ist so das Niveau von Nachfolge, wo ich manchmal denke, boah, das würde ich mir wünschen. Das ist aber auch ein Niveau von Wertschätzung dem Text gegenüber. Und völlig zu Recht. Schauen wir uns den Anfang des Römerbriefes an. Ich möchte euch drei Dinge zeigen. Ich möchte zeigen, dass es ums Evangelium geht. Und zwar Evangelium hat einen göttlichen Ursprung. Das sind die ersten 7 Verse. Dann das Evangelium schafft Gemeinschaft. Das sind die Verse 8 bis 15. Und dann zum Schluss das Evangelium ist Gottes Kraft. Das sind die Verse 16 und 17. Und wenn wir das haben, dann werden wir diesen Text nehmen, weil er sich wunderbar eignet, und werden Abendmahl feiern. Weil dieser Text zeigt uns, warum wir leben. Und das Abendmahl lässt uns schmecken und lässt uns spüren und erleben, dass ein anderer für uns gestorben ist. Also jetzt die Theorie und danach der Geschmack dazu. Römer 1, Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und da fängt es schon an. Von Anfang an, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Von Anfang an geht es ums Evangelium. Es geht um das Evangelium, das Gott in diese Welt hineingebracht hat. Vers 2, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt über das Evangelium. Es ist in den Schriften, also im Alten Testament, verheißen. Die Jünger haben sich diese Idee von einem leidenden Messias, der stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz stirbt, der die Sünde derer, die an ihn glauben und ihm folgen, sühnt, den Weg zu Gott frei macht. Die Jünger haben sich das nicht ausgedacht. Das war Erfüllung. Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen. Und diese Verheißungen, die drehen sich alle um eine reale Person. Römer 1, Vers 3, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach. Das heißt, Die Prophezeiungen des Alten Testaments weisen hin auf den Sohn Gottes. Und hier an der Stelle eine Einschränkung, die wir gut verstehen müssen und die ist insbesondere im Gespräch mit Moslems, glaube ich, extrem wichtig, dass wir diesen Begriff Sohn, Sohn Gottes, dass wir den richtig einschätzen. Der Begriff Sohn in Sohn Gottes ist nicht biologisch zu verstehen, okay? Also Jesus ist nicht Sohn Gottes, weil er aus einer irgendwie gearteten sexuellen Beziehung zwischen Gott und Maria hervorgekommen wäre. Das ist die Vorstellung der alten Griechen. Das sind diese Halbgötterideen, so Achill oder Herakles. Da gibt es immer einen Gott oder eine Göttin und dazu den menschlichen Gegenpart. Das ist nicht, also wenn wir von Sohn Gottes sprechen, dann bezeichnet der Begriff Sohn Gottes nicht die biologische Herkunft, sondern die einzigartige Beziehung, die diese Person zu Gott hat, dass diese Person Gott repräsentiert. Und wir müssen das gut verstehen. Wir haben auf der einen Seite, wenn wir uns über Gott unterhalten, wir haben einen Teil, den nennen wir Gott den Vater. Der bewohnt ein unzugängliches Licht. Der wird nicht gesehen und kann nicht gesehen werden. Und dann gibt es einen anderen Aspekt. Den nennt Johannes Gott das Wort. Und dieser Aspekt Gottes, das ist der, der als Sohn Gottes sich den Menschen zu erkennen gibt. Und das tut er im Alten Testament in Form von Theophanien, Gotteserscheinungen, oder in Form eines Engels, eines Besonderen, des sogenannten Engels des Herrn. Und das tut er im Neuen Testament dadurch, dass er Mensch wird. Und deswegen kennen wir diesen Aspekt von Gott unter dem Namen Jesus. Jesus von Nazareth. Aber nochmal, Sohn Gottes ist nichts, was Jesus dadurch wird, dass er biologisch gezeugt wird, sondern dadurch, dass er Gott repräsentiert. Und man sieht das sehr schön in Galater 4, da schreibt Paulus, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Also da ist der Sohn schon da, der Repräsentant, und er wird gesandt in diese Welt. Okay, wenn wir über den Sohn Gottes reden, dann meinen wir Jesus. Biologisch betrachtet ist er ein Nachfahre von David, deswegen heißt es über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist. Und jetzt haben wir, wenn wir uns Jesus anschauen, es tatsächlich mit einem normalen Menschen zu tun, der aber eine Verwandlung durchmacht. Und die wird in Vers 4 beschrieben. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung Jesus Christus, unseren Herrn. Der Sohn Gottes hier wird in Kraft eingesetzt. Er ist Sohn Gottes in Kraft. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil wir könnten uns Jesus anschauen, wir können diesen einfachen, schwachen Menschen sehen, der sich von Römern umbringen lässt. Ja, das ist die eine Seite der Geschichte. Aber er wird neu eingesetzt. Wodurch? Naja, dahinter steckt der Geist der Heiligkeit oder der Heilige Geist. Und wodurch geschieht dieses in Kraft eingesetzt werden? Warum wissen wir, dass Jesus jetzt so eine ganz andere Qualität von Menschsein besitzt? Ganz einfach, durch die Totenauferstehung. Durch die Auferstehung wird Jesus, er wird zum Christus, er wird zum Herrn über die Schöpfung. Und er wird, und das ist ganz wichtig hier, er wird zum Fokus von Errettung. Jesus ist der, der die Kraft hat, jeden zu retten. Jesus kann jeden retten, der ihn anruft, der sich ihm unterwirft, der ihm nachfolgt, der auf ihn vertraut. Das Evangelium, mein großer erster Punkt lautet, ist göttlichen Ursprungs. Es ist in den Schriften im Alten Testament verheißen. Es dreht sich um Jesus Christus, um den Sohn Gottes. Und was tut der? Der schickt seine Leute los. Hier, Verse 5 und 6. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Paulus sagt, ich bin von diesem Jesus ich bin eingesetzt worden. Ich habe von ihm Gnade empfangen. Ich bin selber gläubig geworden. Meine Sünden sind mir vergeben worden, obwohl ich ein Verfolger der Christen war. Und ich habe Apostelamt empfangen. Ich bin Prediger geworden. Ich bin Gemeindegründer geworden. Und ich darf das Evangelium predigen. Wem? Und dann heißt es hier allen. Im Text heißt es unter allen Nationen. In der Elberfelder ist der Begriff Nation ein anderes Wort für Heiden. Alle hören das Evangelium. Und wenn er sagt unter allen Nationen, dann natürlich alle Völker. Jetzt haben wir verheißen, das Evangelium ist verheißen in den Schriften. Es dreht sich um den Sohn Gottes und es gilt allen Menschen. Frage, was will das Evangelium? Und hier treffen wir auf einen ganz spannenden Begriff, nämlich Glaubensgehorsam. Warum ist dieser Begriff so spannend? Weil er zwei Aspekte des geistlichen Lebens zusammenhält, die auch wirklich zwingend zusammengehören. Glauben und Gehorsam. Glauben heißt, ich vertraue Gott. Und Gehorsam, das ist das, wenn ich sage, ich tue, was Gott sagt. Ein Glaube ohne Gehorsam. Ein Glaube ohne Gehorsam ist nur ein Lippenbekenntnis. Ist nicht wirklich echt. Und andersherum, ein Gehorsam, wenn ich das Richtige tue, aber ohne Glaube, dann ist das irgendwas, Werksgerechtigkeit, Religiosität, fromme Pflichterfüllung. Das Evangelium will beides zusammenhalten. Auf der einen Seite der Glaube und auf der anderen Seite der Gehorsam. Das Evangelium sagt, finde ein Ja zu Gottes guten Geboten, weil du in deinem Herzen entschieden hast, ihm zu vertrauen. Deswegen gehört das zusammen. Vers 7. Allen geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ein kleiner Gruß am Ende dieses ersten Blocks, Römer 1, 1 bis 7, über das Evangelium, das es göttlichen Ursprungs ist. Schauen wir uns den zweiten Punkt an. Der erste Punkt, wo kommt's her? Der zweite Punkt lautet, das Evangelium schafft Gemeinschaft. Und man merkt es an etwas, was hier im Text die ganze Zeit mitschwingt. Daran, wie sehr sich Paulus nach den Geschwistern in Rom, die er nicht kennt, das ist das Irre, die er nicht kennt, wie sehr er sich nach ihnen sehnt. Vers 8. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus euer aller wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Also, ich bin ja begeistert. Womit fängt das an? Mit Dank. Möchtest du wissen, wozu du berufen bist? Du bist dazu berufen, für deine Geschwister zu danken. Ganz simpel, ist nicht kompliziert. Du bist dazu berufen, für deine Geschwister zu danken. Und wenn ich mir anschaue, wofür Paulus dankt, dann ist das der Glaube einer Hauptstadtgemeinde. Dieser Glaube wird in der ganzen Welt, also überall da, wo Paulus hinkommt, der wird dort verkündigt. Das heißt, überall sagen die Leute, habt ihr von den Römern gehört, von der Gemeinde in Rom? Ja, wie die drauf sind, das ist ja der Hammer. Und wisst ihr, was ich mir für uns wünsche? Genau das. Ich wünsche mir, weil wir sind ja auch Hauptstadtgemeinde, ist euch auch aufgefallen, ja? Also, ich wünsche mir, dass unser Glaube, unsere Leidenschaft fürs Evangelium, unsere Bereitschaft zu leiden, Jesus nachzufolgen, wirklich Gehorsam und Glauben miteinander zu verbinden und zu sagen, wir gehen für Jesus durch jede Wand, die sich uns stellt. Ich wünsche mir, dass in ganz Deutschland Leute sagen, kennst du die EFG, The Rock Christuskirche? Und sagt, klar, ja. Welche andere Gemeinde zeichnet sich in Deutschland durch Leidenschaft fürs Evangelium, Treue zum Wort, ja, liebevolles Miteinander aus? Tschakka, klar kenne ich die. Wisst ihr, Durchschnitt kann jeder. Ich wünsche mir, dass wir da irgendwo was anders machen. Vers 9 bis 11. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe. ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das erste war der Dank, und ich glaube, auch von dem kann man sich eine Riesenscheibe abschneiden. Wie gesagt, erst der Dank und dann der Wunsch, die Geschwister kennenzulernen. Paulus dient als Apostel und er liegt Gott ständig mit diesem Wunsch in den Ohren, endlich einmal nach Rom zu kommen. Wozu? Um die Geschwister dort zu stärken. Und zwar mit der Gnadengabe, die er selber empfangen hat. Und der Text klingt fast so ein bisschen frustriert, ja, dass er schon so lange fleht und irgendwie noch nichts passiert ist. Was hier inhaltlich rüberkommt, werdet ihr, wenn ihr weiterlest, in Kapitel 12 noch deutlich unterstrichen finden. Gemeinde ist ein Organismus. Also Gemeinde ist, funktioniert so. Und das gilt jetzt ein bisschen mehr für die Gemeindeglieder, die hier wirklich Mitglieder sind, als für die Gäste. Aber für die Gemeindeglieder ist das so, Gott hat dich mit Gaben beschenkt. Und zwar, um den anderen zu dienen. Und ich dachte mir, ich stelle mal die Frage, wann hast du das letzte Mal Gott darum angefleht, dass er dir mehr Möglichkeiten schenkt, den Geschwistern mit deinen Gaben zu dienen? Wann hast du das letzte Mal gemacht? Und zwar einzig und allein, weil du die Geschwister so lieb hast, dass du mit aller Leidenschaft für sie leben möchtest. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Hier spürt einer Frust darüber, dass er gern mehr tun würde und es nicht kann. Mehr tun würde, um eine andere Gemeinde zu fördern. Und die Frage ist, kennst du diesen Frust? Liebst du das Konzept Gemeinde? Und liebst du die Geschwister so sehr, dass du dir einfach wünschst, mehr für sie da zu sein? Hast du schon verstanden, dass deine Gaben nicht nur da sind, dass du dich an ihnen freust, sondern dass Gott dir Gaben gegeben hat, um im Rahmen einer ganz konkreten Gemeinde, einer konkreten Gemeinschaft mit Fleiß und mit Eifer zu dienen? Dass du dafür verantwortlich bist, in dieser Gemeinde deinen Platz zu finden, ihn auszufüllen. Nicht einfach nur vor sich hin zu dümpeln und deine Gaben brach liegen zu lassen. Liebst du Gemeinde? Das ist die Frage. Liebst du, und denk da in Ruhe zu Hause drüber nach, liebst du Gemeinde? Nicht als die Bühne, auf der du dich darstellen kannst. Ja, nicht als der Dienstleister, der dir Sonntag für Sonntag hier 2 Stunden Hitze und eine Predigt und gute Musik spendiert. Nicht als eine Gemeinschaft, die sich deinen Vorstellungen anpassen muss. Liebst du Gemeinde? Liebst du die Geschwister? Wenn du für die Geschwister, wenn du durch die Gemeindeliste durchbetest und wenn du nicht weißt, wo du sie herkriegst, da gibt es Listen und Listen, ja, das kann man machen, wenn du da durchbetest. Hast du diese innere Sehnsucht, Herr, wie kann ich mehr dienen? Wie kann ich XY mehr lieben? Wie kann ich das mehr machen? Also liebst du Gemeinde als sichtbaren Leib Christi, in den du von Gott mit deinen Gaben hineingestellt bist, damit du mit deinen Gaben anderen Dienst. Gott hat dich begabt, damit du treu und freudig und vor allem aus Liebe, ja, das ist der Punkt. Also mach das bitte nicht mit so einem Grummeln, so, muss ich auch noch die Gemeinde, ja, das wäre Quatsch, dann lass es sein. Dann kümmere dich um dein eigentliches Problem, dass dein Herz nicht liebevoll ist. Aber wenn du erstmal da angekommen bist, dass du die Gemeindeliste durchliest, und dich über jeden Einzelnen freuen und dir die Frage stellst, wer bin ich, wie kann ich diese Gemeinschaft erbauen? Und da spielt es keine Rolle, ob du sagst, ich kann Klos putzen, Kuchen backen, ich möchte Predigten halten oder Seelsorge machen, ich will mit raus in den Outreach oder ich will in die Kinderstunde einsteigen. Das ist mir völlig Wurst. Das bist ja du, das bin nicht ich. Und Paulus hat diese tiefe Sehnsucht. Und wenn du sie nicht hast, die Frage, was hält dich davon ab? Was ist denn das, was dich an der Stelle so sein lässt, wie du bist? Und für alle die, die jetzt schon schon viel zu viel machen, ja, ihr macht einfach so weiter wie bisher. Das ist für die, die nicht so viel machen, wo Bequemlichkeit und vielleicht ein bisschen Ego und falsche Prioritäten und Materialismus und ein bisschen Menschenfurcht und Perfektionismus und was es da nicht alles noch gibt, dazu führt, dass sie halt einfach vor sich hin dümpeln. Hör auf mit dem Dümpeln. Oder wenn du dümpelst, sei sicher, dass du es mit deinem Chef oben besprochen hast. Wenn der einen Haken dahinter macht, darfst du weiter dümpeln. Aber wenn du nur für dich dümpelst und der Chef sagt eigentlich, dann hör auf damit. Hör auf, weil, und das ist der Clou, Dienst ist nie Einbahnstraße. Hier Vers 12, da sagt er, ich habe mich danach gesehnt, ich habe gefleht, dass Gott es endlich gelingen lässt, dass ich zu dir komme, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, um euch zu stärken. Und dann plötzlich Vers 12, das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Und das nenne ich mal Power der Gemeinschaft. Okay? Gemeinschaft ist immer ein Geben und ein Nehmen. Den anderen stärken und gleichzeitig mitgetröstet werden. Wir brauchen einander. Ich kann das nicht deutlich genug sagen. Und die Zeiten werden nicht besser. Wir werden einander mehr brauchen. Wir brauchen einander. Christen ohne verbindliche Gemeindezugehörigkeit werden nach meinem Empfinden komisch. Aber noch was anderes, sie werden geistlich schwach, weil sie nicht das an Unterstützung bekommen, was sie brauchen. Selbst wenn du dich mega begabt fühlst, und ich fühle mich persönlich mega begabt, weil ich sehr viele Gaben bekommen habe, sehr viel kann, aber ich weiß, ich brauche meine Geschwister. Kann ohne euch nicht existieren und ihr nicht ohne mich und wir nicht ohne einander. Versteht ihr? Und das muss man einmal verstehen. Wir müssen ganz arg aufpassen. Wir leben in einer Gesellschaft mit einem Hyperindividualismus, wo es nur darum geht, dass ich meins auf meine Weise, aber bitte so, dass auch keiner mir was sagen darf, mache, so wie ich mir das vorstelle. Und dieser Gedanke, der vergiftet unsere Gesellschaft und der vergiftet auch die Seelen von Christen. Und deswegen nochmal der Gedanke, wir brauchen einander. Du brauchst die anderen. Du brauchst ihre Tipps, du brauchst ihr Know-how, du brauchst ihre Gaben, ihr Gebet, ihren Glauben, ihr Bibelverständnis. Manchmal brauchst du einfach nur Leute, die mit anpacken, weil diese blöde Waschmaschine einfach zu schwer ist. Und Paulus wusste das. Das ist der Hammer. Paulus wusste das. Er wusste, dass das Evangelium Gemeinschaft schafft. Weil jeder, der sich bekehrt, von Gott durch seinen Geist in eine Gemeinde hineingetauft wird, da entsteht ein Leib, ein Organismus. Und wer das nicht hat, ist ein ganz armer Tropf. Römer 1, Vers 13. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin. Merkt ihr diesen Frust? Geklappt. Auch unter euch, wie auch unter den wohl Griechen, als auch Unverständigen. Dementsprechend bin ich willig, und jetzt kommt, ihr müsst aufpassen, was er jetzt sagt. Ich bin willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Und du denkst dir, hä? Paulus, wir sind doch schon gläubig. Wir kennen das Evangelium doch. Also da sagt er, ich würde euch gern das Evangelium verkünden und wir denken sofort, na, aber die brauchen das doch nicht. Die sind doch bekehrt. Und die Antwort lautet natürlich brauchen die das Evangelium. Entschuldige, wenn ich dir das so deutlich sage, du brauchst heute das Evangelium. Du brauchst heute die gute Botschaft. Nicht als eine Botschaft, die dir ein Ticket in den Himmel spendiert, darum geht es nicht, sondern als eine lebensverändernde Botschaft, die dich zu einem Teil von Gottes Reich werden lässt, wo Gott anfängt, dein Leben zu nehmen und zu sagen, hey Chaka, schön, dass du da bist. Wollen wir mal die Welt auf den Kopf stellen? Welche Gabe möchtest du denn? Was kann ich dir geben? Oder was hast du denn gekriegt von mir? Schauen wir mal. Wie sieht's denn aus? Lass uns mal zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und das ist etwas, was wir jeden Tag tun. Die Entscheidung triffst du morgens nach dem Aufstehen, dass du sagst, will ich mit Gott all in gehen heute? Ist Gott heute Herr in meinem Leben? Darf er mir heute sagen, was geht und was nicht geht? Darf er mir heute Dinge sagen, wo ich Buße tun muss, weil sie falsch sind? Wo ich um Vergebung bitten muss? Darf er mir Dinge, darf er mir Menschen vor Augen halten, wo er sagt, hey, um den würde ich mich gerne, dass du um den kümmerst? Oh, ehrlich? Ja, doch, das ist jetzt deiner. So ein bisschen barmherziger Samaritermäßig, ja? Schaust du unter den Busch, liegt da einer. Ist deiner. Viel Spaß. Das ist, wie Gott drauf ist. Gott möchte dich benutzen. Und dass wir das verstehen, dass alle Bereiche unseres Lebens, dass die berührt werden, das werdet ihr in Kapitel 12 auch sehen. Müsst ihr mal schauen. Also, Punkt 1, das Evangelium ist göttlichen Ursprungs. Punkt 2, es verbindet uns zu einem Organismus, zu einem Leib, wo wir Liebe leben wollen. Und wir alle sind Krüppel an der Stelle. Und das ist okay. Es gibt nur einen, der wirklich geliebt hat. Und der hing an einem Kreuz. Und wir dürfen ihn uns zum Vorbild nehmen. Wir dürfen da hinschauen und aus Gnade leben. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass das Evangelium mehr ist als eine Botschaft von einem, der es geschafft hat. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das Evangelium ist eine Kraft. Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, also zur Rettung für jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Es ist wichtig, was hier steht. Das Evangelium ist nicht nur eine Theorie. Es ist nicht nur eine Botschaft. Das Evangelium ist eine Kraft. Das Evangelium hat etwas mit Dynamit zu tun. Es ist eine Botschaft, die rettet. Wie tut sie das? Sie rettet Menschen, indem sie den Menschen ihren Retter vorstellt und den Menschen erklärt, was es braucht, um die eigenen Sünden loszuwerden und als ein Jünger Jesu mit diesem Jesus von Nazareth, der gestorben und auferstanden ist, mit ihm ein neues Leben zu beginnen. Das ist der Inhalt. Aber Vorsicht, in dem Moment, wo wir diesen Inhalt verstehen, müssen wir begreifen, dass Gott dir diesen Inhalt gibt, wie wenn er dir so eine Stange Dynamit gibt und du siehst, da ist so eine Lunte dran. Das ist es eigentlich. Weil diese Botschaft, und ich habe das vorhin schon gesagt, die will nicht nur ein Ticket in den Himmel sein. Diese Botschaft möchte dein ganzes Leben von Grund auf neu bauen. So boom. Und jetzt bauen wir es wieder zusammen. Jetzt schauen wir, wer du wirklich bist. Und was Gott mit dir erreichen kann. Und deswegen sagt er hier, es ist eine Kraft zum Heil. Du kannst gerettet werden, aber diese Rettung geschieht nicht dadurch, dass du jetzt noch mehr Regeln bekommst und dich noch ein bisschen mehr anstrengst, um noch ein bisschen ein besserer Mensch zu werden. Darum geht es nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, den Luther so fasziniert hat. Vers 17, letzter Vers. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wisst ihr, es geht darum, dass wir verstehen, wie Gott Gerechtigkeit definiert. Und da ist das große Problem, dass es zwei oder mindestens zwei Arten von Gerechtigkeit gibt. Zum einen gibt es die Gerechtigkeit, wo ich mich anstrenge, wo ich merke, da gibt es einen Maßstab und das ist egal, ob du die 10 Gebote nimmst, das, keine Ahnung, irgendein kommunistisches Manifest, deine eigenen Ideen, den achtfachen buddhistischen Weg oder keine Ahnung, das ist völlig Wurst. Nimm irgendwelche Regeln, die dir gefallen und jetzt willst du dich dran danach halten und du stellst fest, schaffe ich nicht. Genau. Was mache ich, wenn ich feststelle, dass ich es nicht schaffe? Ich strenge mich an und ich versage. Und da gibt es die eine Seite, die einfach immer weitermacht. Ich will mir nicht eingestehen, dass ich ein Versager bin. Ich will nicht zugeben, dass ich es alleine nicht gebacken kriege. Und das ist die Form von Gerechtigkeit. Ich versuche es selber, ich schaffe es nicht und ich mache das einfach so lange. Ja, wie lange denn? Wie lange braucht es denn, dass du dich überzeugst davon, dass du es nicht gebacken kriegst? Jetzt kommt Gott und sagt, hör auf. Hör damit auf. Das ist nicht, was Gott will. Gott hat dir die 10 Gebote nicht als so eine Leiter gegeben. Und wenn du alles 100% erfüllst, kommst du in den Himmel. Das funktioniert nicht. Und ihr werdet das später in Kapitel 3 lesen. Da beschreibt Paulus das ganz genau. Gott hat eine ganz andere Idee von Gerechtigkeit. Eine, die so verrückt ist, dass man, wenn man sie das erste Mal hört, wahrscheinlich denkt, das kann nicht sein, das ist zu gut. Ich habe mal eine Predigt gehalten, mein bestes Argument gegen das Christentum. Es ist einfach zu gut, dass Gott mich sieht, mich Versager, mich Liebeskrüppel, mich Loser und sagt, ich will dich. Und weil ich weiß, dass du es nicht gebacken kriegst, deswegen machen wir es so. Ich mache den Job. Ich gehe für deine Schuld ans Kreuz. Ich trage alles an Strafe, was nötig ist, dass du frei ausgehen kannst. Und dann will ich eine Sache von dir. Du vertraust mir. Du folgst mir. Du hältst dich an mich. Ich latsch vorne weg und du latschst einfach hinterher, wie so ein dämliches Schaf seinem Hirten. Und ich bringe dich ans Ziel. Das ist alles, was du musst. Du musst einfach nur vertrauen. Und während du mir hinterherläufst, stellst du fest, das Evangelium ist wirklich eine Kraft. Eine Kraft, weil da, wo ich mich im Glauben Jesus unterstelle, er in meinem Leben Herr wird, ich ihm folge, von ihm seinen Geist bekomme, ein neues Herz und sein Jünger werde, auf ihn höre und umsetze, was er sagt, ich stelle fest, ich verändere mich. Ich werde ein Stück für Stück anders. Der Krüppel ist ein bisschen weniger krüppelig. Der Loser ein bisschen weniger Loser. Der sein Leben nicht gebacken kriegt, bäckt ein bisschen mehr. Es geht irgendwie weiter. Und die ganze Zeit, ich vertraue einfach auf diesen Jesus. Ich tue, was er sagt und ich feiere, was er für mich getan hat und bin einfach fröhlich zu wissen, dass ich einen Herrn habe, der mich so sehr liebt, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist. Und Gott sagt, wenn du so lebst, dann spreche ich dich gerecht. Dann hast du in meinen Augen alles, dann bist du 100% passend für den Himmel. Mehr braucht es nicht. Ja, aber ich vertraue doch nur und ich mache doch weiterhin Fehler. Ja, scheiß drauf, so ist es. Aber du hast dir nicht auszusuchen, welche Gerechtigkeit vor Gott gilt, okay? Und wenn er sagt, die an mich glauben und mir folgen, die mache ich das. Das ist Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist von Glauben zu Glauben. Jeden Tag ein kleiner Glaubensschritt weiter. Und das ist, was ich suche. Wenn der Schöpfer von Himmel und Erde sagt, die Typen suche ich. Wer bin ich, dass ich mich hinstelle und sage, ja, das ist eine blöde Idee. Nein, nein, das ist die beste Idee, dass überhaupt irgendeiner oben ankommt. Und deswegen lasst uns das jetzt feiern, im Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, dann werden hier vorne Leute stehen. Wir machen das meistens so, dass wir links beginnen und dann kommt die Mitte. Und wir müssen mal sehen, wie wir das dann hier geordnet kriegen. Dann kommt ihr zum Schluss dran. Und das geht dann immer so hier im Kreis. Ich möchte erst erklären, worum es geht, und dann werde ich die Einsetzungsworte vorlesen. Beim Abendmahl erinnern wir uns an das, was Jesus getan hat. Wir nehmen ein Stück Brot und einen Schluck aus dem Kelch oder hier so einen kleinen Becher mit Traubensaft, in dem Kelch ist Wein. Und wir erinnern uns an das, was Jesus getan hat. Gerechtigkeit aus Glauben ist Gerechtigkeit. Warum? Weil ein anderer für uns bezahlt hat. Gerechtigkeit heißt, jemand muss bezahlen. Entweder mache ich alles richtig, habe ich aber nicht, oder es bleibt eine Schuld übrig. Jemand muss sich um diese Schuld kümmern. Ich kann es nicht. Also, Jesus hat es getan. Das ist das, woran wir denken. Wir nehmen ein Stück Brot, beißen hinein und zwei Dinge müssen uns klar sein. Wir teilen das Brot, wir sind Teil einer Gemeinschaft und das Brot steht für den Leib Jesu, der zerbrochen wurde für uns, dass er für uns gestorben ist. Und das Blut steht für den neuen Bund, der gestiftet wurde durch das Kreuz. Es gibt eine neue Beziehung Gott-Mensch, eine neue Beziehung, die in die Ewigkeit hineinreicht, eine Beziehung, die verbunden ist mit Auferstehungsleben. Eine Beziehung, die nicht durch den leiblichen Tod mehr abgebrochen werden kann. Wir nehmen diesen Schluck und sagen, das bin ich, da gehöre ich dazu. Und wir laden als Gemeinde jeden ein, der sagt, Jesus ist Herr in meinem Leben. Ich habe das Evangelium verstanden, ich folge nach. Es geht nicht darum, hast du letzte Woche keine Sünde getan, weil da dürfte keiner dran teilnehmen, da bräuchten wir hier gar nicht aufbauen. Es geht auch nicht darum, wie war gestern, wie fühle ich mich gerade. Die Einladung gilt allen, die sagen, ich lebe aus Gnade. Ich bin dieser Krüppel und der Loser auch in der letzten Woche gewesen. Da ist so was Jakob-mäßiges an mir. Und ich möchte neu mir selber vor Augen führen, dass ich aus Gnade lebe. Es ist eine Gerechtigkeit aus Glauben. Und du kommst hier vorne und sagst, ich vertraue dir, Herr Jesus, dass das, was du getan hast, reicht. Dann darfst du nach vorne kommen. Für alle die, die sagen, ich weiß noch nicht, wo ich stehe. Und das ist okay. Ja? Bleib einfach sitzen. Niemand wird dich scheel anschauen. Das ist völlig normal. Einfach sitzen bleiben und danach zu Antje gehen und ihr die Fragen stellen, die du hast, und sie wird dich dann weiterleiten an die Leute, die das vielleicht beantworten wollen. Okay, also soweit. Und ich lese uns mal die Einsetzungsworte vor. Ich mag das aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther, Kapitel 11. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Das heißt, wir tun jetzt etwas, was von ganz am Anfang schon Christen miteinander verbunden hat. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist das, was wir jetzt gemeinsam tun wollen, und ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du am Kreuz gestorben bist. Du hast den Weg zu Gott freigemacht. Wenn wir über Gerechtigkeit aus Glauben reden, brauchen wir jemanden, an den wir glauben können. Und das bist du. Daran, dass du am Kreuz alles getan hast, was nötig war, damit wir frei ausgehen. Und Herr, wir wollen dich lieben, wir wollen dir folgen. Du sollst Herr in unserem Leben sein. Und wenn wir nach vorne gehen, wollen wir das bekräftigen, dass unser ganzes Lebensfundament nicht in dieser Welt zu finden ist, sondern dass es eine Person ist und dass du das bist. Und wir danken dir von Herzen, dass wir das miteinander zum Ausdruck bringen dürfen, dass du Herr in unserem Leben bist, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass wir dir nachfolgen dürfen. Vielen Dank. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.